Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich kümmere mich jetzt um die Frage, bekommen wir eine geordnete Lösung hin oder nicht? Und wie bereiten wir uns auch auf eine ungeordnete Lösung vor? Und habe mich jetzt mit der Frage, wer wann was zahlt, noch nicht beschäftigt. Das halte ich jetzt für mich nicht für so besonders bedeutsam. Wir schauen mal, dass wir noch die Fragen, die im Raum stehen, versuchen zu lösen.
Sagt die Kanzlerin Mitte August anlässlich eines Besuches des britischen Premiers Boris Johnson. Angela Merkel klingt entspannt, so als sei es durchaus möglich, vor einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zum 31. Oktober Probleme zu lösen, die seit der Volksbefragung im Vereinigten Königreich, also seit Juni 2016, ungelöst sind. Stichwort Festlandgrenze, Stichwort Backstop auf der irischen Insel. Und damit herzlich willkommen zu einem Brexit-Hörsaal. Katja Weber ist am Mikrofon heute. Schön, dass ihr dabei seid. Der Backstop, die Schwierigkeiten für die wirtschaftlichen Beziehungen, die Verhandlungen und auch der Verhandlungsstillstand zwischen London und Brüssel, all das wurde jetzt wirklich vielfach berichtet. Trotzdem vermute ich, dass ihr in unserem Vortrag heute viel Neues, vielleicht auch viel Überraschendes erfahren werdet. Mir zumindest ging es so beim ersten Hören. Es spricht heute ein Mann, der durchaus parteiisch ist. Er spricht als Ire. Er sagt wir und uns, wenn er die Iren meint.
Brexit. Backstop. Tatsache ist, dass Grenzeinrichtungen und Kontrollen in Irland die Gefahr mit sich bringen, dass die Gewalt zurückkommt. Die Republik Irland ist ein unabhängiger Staat, der immer noch enge familiäre, freundschaftliche und wirtschaftliche Verbindungen zu seinem ehemaligen Herrscher und jetzigen Nachbarn pflegt. Um von Irland aus die europäischen Länder mit seinen Produkten zu erreichen, fährt man am besten und schnellsten über Großbritannien. Wenn an dieser Landbrücke eine Zollgrenze errichtet wird, womöglich ohne Abkommen, schadet das unserer Wirtschaft in weit größerem Maße als bei einem geregelten Brexit. Man hat aber damals kaum zur Kenntnis genommen, wie sehr die gemeinsame Mitgliedschaft in der EU dieses Verkehr erleichtert. Ohne diese Mitgliedschaft könnte man beispielsweise kaum Kühe in Nordirland melken, die Milch dann in der Republik pasteurisieren, sie dann wieder nach Nordirland bringen zur Herstellung von Käse oder Baileys und dann wieder über Dublin in alle Welt exportieren.
Paul O'Doherty ist Germanist und in seinem Fall ist es auch wichtig zu erwähnen, dass er als Kind eines konfessionell gemischten Paares in Belfast zur Welt gekommen ist. Dort ist er aufgewachsen in den 60er und 70er Jahren, inmitten des Konflikts, inmitten von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Offiziell wurden diese erst 1998 beendet durch das Karfreitagsabkommen. Paul O'Doherty ist Registrar und Deputy President an der National University of Ireland in Galway, also stellvertretender Präsident seiner Uni, könnte ich auch sagen. Am 12. Juni 2019 hat er am Einstein-Forum in Potsdam gesprochen, unter dem Titel Der Brexit, eine Neuorientierung für ganz Irland. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat denn ein Germanist über den Brexit zu sagen? Ich kann euch sagen, eine ganze Menge. O'Doherty gliedert seinen Vortrag in drei Kapitel. Er spricht über Wirtschaft, Sicherheit und Identität auf der irischen Insel. Denn das bedeutet Irland für ihn. Das Land, die Insel, meint er, wenn er Irland sagt, die Insel, die aus zwei Staatsgebilden besteht. Und er hat erstaunliche Zahlen und Erkenntnisse zu diesen seinen Aspekten Wirtschaft, Sicherheit und Identität dabei. Aber er beginnt seinen Vortrag mitten im Meer, vor der irischen Küste, auf einer 14 Quadratkilometer kleinen, spärlich besiedelten Insel.
Rathlin ist der Name dieser kleinen Insel. Und es liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Belfast, etwa 5 Kilometer vor der Küste Irlands und etwa 20 Kilometer von Schottland entfernt. Und hat ca. 100 Einwohner, zwei Kirchen und eine Grundschule und einen Pub natürlich. Als ich im Jahr 1997 zum ersten Mal die Insel besuchte, hörte ich die Geschichte einer Geografiestunde in der Schule. Die Kinder lernten etwas über die Geografie Irlands und mussten daraufhin aufschreiben, was sie gelernt hatten. Ein 8-jähriges Mädchen schrieb, Irland ist eine Insel vor der Küste Rathlins. Das ist eine Perspektive, wogegen man bei einer 8-jährigen Inselbewohnerin nichts einwenden kann. Wie verhält es sich jedoch bei erwachsenen Inselbewohnern, die an den besten Schulen und Universitäten der Welt gelernt und studiert und die Welt bereist haben Und die trotzdem meinen, die ganze Welt liege rund um ihre Insel rum, oder anders gesagt, die Sonne kreise um die Erde. Ich spreche natürlich von der Brexiter Führung der englischen konservativen Partei, die ihr ehemaliges Weltreich als Alternative zur EU heraufbeschwört, anscheinend im Glauben, die Inder, Australier, Neuseeländer und so weiter würden vor der Tür Schlange stehen, bereit, ein lukratives Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich zu unterzeichnen. Dieselben Commonwealth-Mitglieder, die 1973 vom Königreich im Stich gelassen wurden, als die Briten der damaligen EWG beitraten. Ich fürchte, die Brexiter werden enttäuscht sein, da ehemalige Kolonien generell ein langes Gedächtnis haben. Aus irischer Perspektive, und ich vermute nicht nur aus irischer Perspektive, ist die Mehrheit der Engländer und Waliser am 23. Juni 2016 von einer Art kollektiven Wahnsinn befallen worden. Die Eton- und Oxbridge-geschulte Brexiter Elite habe, meinen viele, genug Arbeiter düpiert, indem sie die EU für alles Übel im Vereinigten Königreich verantwortlich gemacht habe, um sich eine Mehrheit für den Brexit zu beschaffen. Die Folgen der konservativen Sparpolitik der 6 Jahre davor folgte auf die politische Entfremdung, die spätestens ab dem Irakkrieg 2003 unter Labour zu spüren war und die so kurz nach der Begeisterung des Jahres 1997 kam, als eine Labour-Regierung die Konservativen nach 18 Jahren unter Thatcher und Major besiegte. Die Verantwortung für diese Entfremdung gelang es den Brexitern der EU in die Schuhe zu schieben. Und es war eine lange, oft kleinkarierte Kampagne, die über Jahrzehnte von der rechten Presse geführt wurde. Die EU wolle uns unsere Pints verbieten, zum Beispiel, und stattdessen uns halbe Liter aufzwingen. Oder krumme Bananen würden laut EU-Regeln verboten. Sie müssen stattdessen gerade sein. Ich scherze nicht, das alles stand in englischen Zeitungen, Boulevardblättern. Als die Abstimmung im Frühjahr 2016 dann verkündet wurde, wurde der Streit um die Farbe des britischen Passes zum Symbol entweder für die Unterjochung des Königreichs durch die EU oder für die absolute Kleinkariertheit der Argumentation, je nachdem, auf welcher Seite man stand. Man wollte den alten blauen britischen Pass zurückhaben, hieß es, und nicht dieses dunkelrote EU-Zeug. Als man dann alte britische Pässe aus dem Museum rausholte, war es nicht eindeutig klar, ob sie eigentlich tiefblau oder schwarz waren. Und da sehen Sie den zweiten Pass von links, das ist ein alter britischer Pass. Und das sah für viele eigentlich eher schwarz aus. Die Vorsitzende der schottischen Konservativen, Ruth Davison beispielsweise, meinte, die Alten seien eindeutig schwarz. Es stellte sich dann aber auch raus, dass Dunkelrot nur die empfohlene, nicht aber die Pflichtfarbe des EU-Passes ist. Kroatien, und da sehen Sie links ein Beispiel, stellt dunkelblaue EU-Pässe aus. Und dass es Margaret Thatcher war, die 1988, als sie noch Premierministerin war, die sich freiwillig für Dunkelrot entschieden hatte. Dieselbe Margaret Thatcher übrigens, die 1984 am Morgen nach dem Bombenattentat durch die IRA auf ihr Hotel in Brighton auf dem Podium auf dem Parteitag der Konservativen stand, mit sowohl der britischen als auch der EU-Fahne an der Wand hinter ihr. Dieselbe Margaret Thatcher, die heute von den Brexitern als Erzpatriotin dargestellt wird, die deswegen zwangsläufig eine EU-Gegnerin gewesen sein muss. Man vergisst dabei leider allzu schnell, wie sehr das Vereinigte Königreich in den 80er und 90er Jahren die EU mitgestaltet hat. Und da sehen Sie dann auch noch in Blau, zweiter Pass von rechts, der nagelneueste britische Reisepass ohne EU drauf. Und rechts dann der dunkelrote britische EU-Pass. Ich habe soeben den Angriff der irisch-republikanischen Armee auf den Parteitag der damals regierenden konservativen Partei erwähnt. Und das bringt mich zum Hauptthema des Abends, nämlich der Brexit aus irischer Perspektive. Beide Teile Irlands wollen in der EU bleiben. Jede Umfrage in der Republik ergibt eine überwältigende Mehrheit für die EU, auch wenn man nicht unbedingt mit der Idee zufrieden ist, einen supranationalen Staat namens Vereinigte Staaten von Europa zu schaffen. In Nordirland war 2016 knapp 56% für den Verbleib in der EU und die Wahl zum Europäischen Parlament vor ein paar Wochen ergab ebenfalls 57% für Kandidaten, die den Verbleib in der EU befürworten. Was zur Wahl von 2 RemainerInnen und einer Brexiterin geführt hat, nebenbei gemerkt von den 3 Europaabgeordneten aus Nordirland gleich 3 Frauen. Was Nordirland betrifft, hat ein Kollege und Namensvetter von mir, Neil O'Doherty, vor 2 Monaten auf einer Tagung in Galway Folgendes gesagt. Im Gegensatz zu Westminster, wo es immer nur Mehrheiten gegen eine Vorlage gibt, bestehen in Nordirland mehrfache Mehrheiten für bestimmte Lösungen, für den Verbleib im Vereinigten Königreich, für den Verbleib in der EU, für eine offene Grenze in Irland und so weiter. Wir sind ein positives Völkchen geworden nach all den schwierigen Jahren. Es sind aber gefährliche Zeiten. Aus irischer Perspektive gibt es drei Hauptthemen, die für unser Land eine Neuorientierung verlangen, nach der Entscheidung des Vereinigten Königreichs die EU zu verlassen. Diese drei Bereiche sind Wirtschaft, Sicherheit und Identität. Ehe ich mich aber damit näher befasse, ein kurzes Wort zu den territorialen Begriffen, die ich hier verwende. Ich habe gezielt von der englischen konservativen Partei gesprochen, nicht der britischen. Es war England ohne London und irgendwie auch Wales, verstehe ich bis heute nicht, die mehrheitlich für den Austritt aus der EU gestimmt haben. Allerdings nicht alle Teile von Wales. Schottland, Nordirland und London haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Schottland in jedem einzelnen Bezirk, Nordirland und London in den meisten Bezirken. Der Brexit ist also in erster Linie ein englisches Phänomen und nicht ein britisches und erst recht nicht ein irisches. Wenn ich also Englisch sage, beziehe ich mich auf England und nicht auf Großbritannien. Ich weiß, dass diese Begriffe für viele austauschbar sind, eine Tatsache, die die meisten in Schottland und Wales nur ärgert und außerdem schlicht falsch ist. Und wo wir dabei sind, wenn ich Irland sage, meine ich damit das Land, die Insel, die aus zwei Staatsgebilden besteht, Nordirland und Republik Irland, letzteres manchmal, zumindest im Englischen, auch Südirland genannt, Southern Ireland. Auch wenn dieser Staat sich selbst Irland nennt, was wiederum auch viele ärgert, gleich der alten Gewohnheit der westdeutschen Bundesrepublik, sich einfach Deutschland zu nennen. Nordirland ist zwar im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland mit Großbritannien politisch vereinigt, es ist aber nicht ein Teil Großbritanniens, sondern der nordöstliche Teil Irlands. Staat ist nicht gleich Land und Staatsbürgerschaft ist nicht gleich Nationalität. Diese Unterschiede sind wichtig und Sie sehen den Unterschied am Beispiel dieser beiden Landkarten. Die Anfänge der englischen Herrschaft in Irland gehen auf das Jahr 1169 zurück, als der anglo-normannische Krieger Strongbow auf Einladung des ehemaligen Königs von Leinster im Osten Irlands, Dermot McMurrochill, sich in irische Clan-Kriege einmischte. Ich reduziere die darauffolgenden 750 Jahre auf die kurze Bemerkung, dass die Beziehung zwischen England und Irland nie einfach war. Um mal drei Beispiele kurz zu erwähnen. Irland ist Englands erste Kolonie gewesen. Aufstände dagegen gab es immer wieder. Zweitens, England wurde protestantisch, Irland blieb vorwiegend katholisch und seine Bewohner wurden deswegen über Jahrhunderte aus dem öffentlichen Leben im eigenen Lande ausgeschlossen. Und drittens, Irland wurde Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich an Großbritannien politisch angeschlossen, kämpfte dann aber das ganze Jahrhundert politisch um die Auflösung dieser Union. Mitten in jenem Jahrhundert ereignete sich der große Hunger, bei dem eine Million in Irland starben und mindestens 2 Millionen der Folgezeit auswanderten. Die Auswanderung ist bis heute für uns ein heikles, wenn nicht gerade traumatisches Thema geblieben. Irland ist das einzige Land Europas, das heute eine kleinere Bevölkerungszahl aufweist als Mitte des 19. Jahrhunderts. 7,6 Millionen heute, verglichen mit 8,5 Millionen im Jahr 1841. Und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es nur 4,2 Millionen Einwohner in Irland, Bewohner Irlands. Es sind aber über die Jahrhunderte enge familiäre Bindungen entstanden. Es wird gerechnet, dass etwa 10% der Bevölkerung Großbritanniens berechtigt ist, sich einen irischen Pass zu holen, dadurch, dass mindestens ein Eltern- oder Großelternteil Ire war oder ist. Und es gibt einige Millionen mehr, deren irische Abstammung weiter zurückliegt. Als Südirland 1922 mit dem Namen irischer Freistaat unabhängig wurde und sich 1948 dann in eine Republik verwandelte, wurden seine Staatsbürger im Königreich nie als Ausländer kategorisiert. Und das bleibt bis heute der Fall. Irland, das ursprünglich seine eigene Sprache hatte, nämlich Gälisch, eine keltische Sprache, die heute nur noch von einer Minderheit auf unserer Insel gesprochen wird, ist mit der Zeit anglisiert worden. Wir sind aber dadurch nicht zu Engländern geworden. Nicht mal die pro-britischen Unionisten in Nordirland halten sich für Engländer, sondern für Briten. Aber die Beziehung zu England, Schottland und Wales bleibt eine enge und die letzten 850 Jahre sind trotz allen Schwierigkeiten nicht wegzudenken oder abzutun. So als würde es sich bei Großbritannien für uns um irgendein Ausland handeln. Die Republik Irland ist ein unabhängiger Staat, der immer noch enge familiäre, freundschaftliche und wirtschaftliche Verbindungen zu seinem ehemaligen Herrscher und jetzigen Nachbarn pflegt. Aber man geht seinen eigenen Weg. Ich gucke jetzt ein bisschen auf die Wirtschaft. Nach der Gründung 1922 des irischen Freistaates blieb Südirland wirtschaftlich fast 50 Jahre lang im Schatten Großbritanniens, was, wie gerade erwähnt, weitere Emigration zur Folge hatte. Das bedeutete für die Wirtschaft aber auch, dass eine Erkältung in Großbritannien eine Grippe in Südirland zur Folge hatte, wenn nicht in ganz Irland. Südirland war zu sehr auf Exporte nach Großbritannien angewiesen und diese waren vor allem agrarwirtschaftliche Exporte, da die irische Industrie zu Zeiten der Teilung des Landes sich fast ausschließlich auf dem Gebiet des neuen nordirischen Teilstaates befand. 1920 war Belfast dadurch zur größten Stadt des Landes geworden, auch wenn Dublin die Hauptstadt war. Mit der Zeit veränderte sich das bis in die 70er Jahre hinein, aber nur langsam. Der bedeutendste Wendepunkt war 1973 der Beitritt Irlands und Großbritanniens zur EWG. Der irische Außenhandel, südirische Außenhandel, wurde diverser als zuvor, was man am Beispiel der folgenden Tabelle sehen kann. Es tut mir leid, dass es keine gute Kopie ist, aber da sieht man an dieser Tabelle die Einfuhren in die Republik aus Großbritannien als Prozent des Gesamteinfuhrs und die Ausfuhren. Und wie Sie sehen, das geht mit der Zeit wirklich herab seit 1922. Das ist in dem Buch von Kevin O'Rourke, A Short History of Brexit, zu finden. Heutzutage gehen 5,5% aller UK-Exporte in die Republik und es kommen 3,4% aller Importe aus der Republik. Diese 3,4% stellen aber 12% des südirischen Exportes dar. Und die 5,5% machen 23% aller südirischen Importe aus. Das ergibt ein Handelsdefizit für Südirland, für die Republik Irland. Aber insgesamt weltweit gesehen hat die Republik seit 2014 einen jährlichen Handelsbilanzüberschuss in Höhe von mindestens 25 Milliarden Euro und 17 Milliarden Euro allein im ersten Quartal dieses Jahres. Wichtig dabei waren für die Republik im 20. Jahrhundert in erster Linie agrarwirtschaftliche Exporte. Heute sind es medizinische und andere technische Geräte. Die Agrarwirtschaft ist aber immer noch ein bedeutender Aspekt der südirischen Wirtschaft. Knapp 8% aller Erwerbstätigen arbeiten in dieser Branche. Eine Branche, die auch mit Großbritannien einen Handelsüberschuss aufweist. Unter anderem Fleisch, Butter und Milchprodukte. Und davon hatte ich keine Ahnung, bis ich mich mit dem Thema dieses Vortrags befasste. 99% aller exportierten Pilze. Die Logistik ist aber auch wichtig. Großbritannien ist nach den USA der wichtigste Handelspartner für die Republik. Es befindet sich aber nur ein einziges weiteres nicht-europäisches Land unter den 10 wichtigsten Partnern für die Republik, nämlich China, das an 8. Stelle mit 3,7% der Exporte steht. Um von Irland aus die europäischen Länder mit seinen Produkten zu erreichen, fährt man am besten und schnellsten über Großbritannien. Wenn an dieser Landbrücke eine Zollgrenze errichtet wird, womöglich ohne Abkommen, schadet das unserer Wirtschaft in weit größerem Maße als bei einem geregelten Brexit. Die potenzielle Auswirkung auf GDP, der verschiedenen europäischen Länder zeigt folgende Tabelle. Und da sehen Sie ganz links Vereinigtes Königreich, direkt danach Irland. Und EU-Schnitt 2%, Irland doppelt so hoch. Das ist aber auch regional unterschiedlich, wie sich aus folgender Landkarte zeigt. Süditalien zum Beispiel, das wenig Verkehr mit dem Königreich hat, ist kaum betroffen. Anders Deutschland, wie Sie sehen. Und das liegt nicht zuletzt am Export von Autos eigentlich. Die nordirische Wirtschaft ist aber auch Gefahren ausgesetzt, wenn WTO, Welthandelsorganisation, Tarife eingeführt werden sollten, wie folgende Tabellen zeigen. Links, also die Ausfuhren aus Nordirland, 58% davon geht nach Großbritannien, 42% in den Rest der Welt und von diesen 42% geht ein Drittel nach Südirland, 23% in den Rest EU und 43% in den Rest der Welt. Das ist aber viel für Nordirland. Und wenn dann Tarife eingeführt werden sollten an der irischen Grenze, ist das wirklich schwierig. Und ich werde gleich zeigen, wie schwierig das wird. Ich komme jetzt aber auf die Frage der Sicherheit und der irischen Grenze zu sprechen. Die Teilung Irlands geschah 1922 gegen den Willen der Mehrheit der Iren, wurde aber von der Mehrheit der Unionisten im Nordosten des Landes befürwortet. Schon vor dem Ersten Weltkrieg versuchten diese unter Androhung der Gewaltanwendung die Gründung eines gesamtirischen Parlaments in Dublin zu vereiteln. Das gelang ihnen dann nach dem Ersten Weltkrieg, als ein Unabhängigkeitskampf in Irland tobte. Mit der beschlossenen Grenzziehung 1922 sollte Nordirland das größtmögliche Territorium mit einer sicheren, langwährenden Mehrheit zugewiesen werden. Gezählt wurde die religiöse Zugehörigkeit der Einwohner in jeder der neun Ulster-Grafschaften. Vier davon hatten eine protestantische, pro-britische Mehrheit, fünf davon eine pro-irische. In zwei dieser fünf ging es um eine relativ knappe Mehrheit, aber ca. 55%, also wurden sie Nordirland zugeschlagen. Die pro-britische Mehrheit bestand zum größten Teil aus den Nachfahren englischer und schottischer Siedler aus dem 17. Jahrhundert. Als es galt, die bis dahin gälischste und rebellischste Provinz Irlands zu befrieden. Als dann Nordirland gegründet wurde, machten sie etwa zwei Drittel der Bevölkerung innerhalb der neuen Grenze aus. Und sie hielten den neuen Staat für ihren Staat, in der die Macht nicht mit der Minderheit zu teilen war. Knapp 50 Jahre später, trotz einer viel höheren Geburtenrate bei den Katholiken als bei den Protestanten, machten Protestanten immer noch zwei Drittel der Bevölkerung aus. Viele Katholiken sahen sich gezwungen auszuwandern. Und auch bei denen, die blieben, war die Arbeitslosenquote um das Dreifache höher als bei Protestanten. Und es bestand auch kein allgemeines Wahlrecht. Das alles geschah, als das britische Parlament eigentlich für Nordirland zuständig war. Und auch wenn es eine regionale Volksvertretung gab, und London hat sich einfach nicht eingemischt. Dasselbe gilt übrigens, die Nichteinmischung, trotz aller schönen Sprüche, für die neue südirische Regierung in Dublin. Wie der bekannte irische Historiker Dermot Ferriter in seinem neulich erschienenen Buch zum Thema Grenze in Irland zeigt. Das ist der Hintergrund, vor dem die Unruhen Ende der 60er Jahre ausbrachen. Unruhen, die ihr vorläufiges Ende mit dem Karfreitagsabkommen des Jahres 1998 fanden. Es waren hässliche, gefährliche Jahre. Das Schlimmste davon das Jahr 1972, als 497 Menschen umgebracht wurden. Getötet durch Autobomben, während Ausschreitungen durch Gummigeschosse oder mit Live-Munition, auf Demonstrationen oder gezielt in einem Attentat, das oft als Vergeltung für das letzte Attentat gerechtfertigt, in Anführungszeichen, wurde. Um mal das Ausmaß der Unruhen dieses Jahres bildhaft zu machen. Nordirland hatte 1972 1,5 Millionen Einwohner. Dieselbe Mordrate entspräche im heutigen Deutschland über 27.000 Tote bei Unruhen in einem Jahr. Oder etwa 80 Mordfälle jeden einzelnen Tag. Das Karfreitagsabkommen war ein Kompromiss, der mit Hilfe des amerikanischen Senators George Mitchell zwischen den verschiedenen Parteien in Nordirland und den britischen und südirischen Regierungen ausgehandelt wurde. Es sind vier Kernaspekte. Erstens, Großbritannien erkennt das Recht der Bevölkerung Nordirlands an, selber zu entscheiden, ob Nordirland weiterhin Teil des Vereinigten Königreichs bleiben oder gleichzeitig mit einer entsprechenden Entscheidung in Südirland mit der Republik wiedervereinigt werden soll. Zweitens, die Republik streicht aus ihrer Verfassung den Anspruch auf das Territorium Nordirlands und ersetzt die entsprechenden Sätze durch den Ausdruck des Wunsches nach einer friedlichen Wiedervereinigung. Drittens, jeder Bürger und jede Bürgerin Nordirlands hat das Recht, die irische oder die britische oder beide Staatsbürgerschaften für sich zu reklamieren. Und viertens, Nordirland soll intern ständig durch eine Koalition mit Vertretern beider Seiten regiert werden. Fehlerfrei und problemlos ist dieses Abkommen nicht, aber es wurde in gleichzeitigen Abstimmungen in beiden Gebieten bestätigt. 71% dafür in Nordirland, 94% in der Republik. Unionisten bekamen eine Garantie, dass Nordirland nicht gegen den Willen der dortigen Mehrheit aus dem Vereinigten Königreich ausgeschlossen werden kann. Nationalisten in Nordirland wurden sowohl ihre irische Identität als auch ihre politische Hoffnung von offizieller Seite als legitim anerkannt. Zwar ist eine permanente Zwangskoalition als politische Lösung nicht ideell, Sie ist aber allemal besser als das, was in den 30 Jahren zuvor passiert war. George Mitchell meinte, das Abkommen sei erst der Anfang, eine Grundlage für den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft und auf keinen Fall das Endziel. Wir schulden George Mitchell unheimlich viel, ob seiner Arbeit. Als Theresa May bei vorgezogenen Parlamentswahlen 2017 ihre Mehrheit verlor, wurde die nordirische DUP, die Demokratische Unionistische Partei, weltweit bekannt. Diese Partei war 1998 gegen das Abkommen gewesen. Und es musste deswegen 2006 in St. Andrews in Schottland nachverhandelt werden, um sie mit an Bord zu holen. Inzwischen wurden die Grenzanlagen entlang der 499 Kilometer langen Grenze abgebaut, zum Teil Sicherheitstürme gewesen, der gleichen Art, die bis Ende der 80er Jahre mitten in Deutschland zu sehen waren, wenn auch ohne Zaun. So dass jeder, dem es wichtig ist, dass keine Grenze in Irland bestehen soll, so tun konnte, als gäbe es sie nicht. Wenn man vom Süden gen Norden fährt, werden aus Kilometern plötzlich Meilen und die meisten Straßenschilder sind nicht mehr zweisprachig. Und das war's. Kontrolliert wird höchstens von der Verkehrspolizei, wenn man zu schnell fährt. Man trifft sich auf offizieller Seite, grenzüberschreitend in jeder Richtung, innerhalb Nordirlands, zwischen Nord- und Südirland und auch Ost-West als Regierungsversammlung auf den Inseln. Nicht nur die zwei großen, sondern auch die kleinen, wie die Insel Man, Isle of Man oder die Kanalinseln. Man hat aber damals kaum zur Kenntnis genommen, wie sehr die gemeinsame Mitgliedschaft an der EU dieses Verkehr erleichtert. Ohne diese Mitgliedschaft könnte man beispielsweise kaum Kühe in Nordirland melken, die Milch dann in der Republik pasteurisieren, sie dann wieder nach Nordirland bringen zur Herstellung von Käse oder Baileys und dann wieder über Dublin in alle Welt exportieren. Auch von Nordirland über Dublin nach England übrigens, weil die Strecke die kürzeste und effektivste ist. Man steht aber jetzt vor einem Rätsel, das sich aus dem Brexit ableitet, oder besser gesagt, das als Folge der Ziehung roter Linien seitens der britischen Regierung ergibt, die nur mit Unterstützung der DUP eine Mehrheit im britischen Unterhaus hat. Es sind drei rote Linien von Theresa May gezogen worden, zum Teil unter Druck der Regierung in Dublin, die dabei zur Erleichterung der meisten Iren in beiden Teilen Irlands übrigens voll von der EU unterstützt wird. Erstens, keine harte Grenze in Irland. Und gemeinsame Regelungen und Standards, damit der innerirische Handel nicht leidet. Mit dieser Zusicherung kommt man den Versprechen, die sich aus dem Karfreitagsabkommen 1998 ableiten, nach. Und das führte zum sogenannten Backstop. Zweitens, keine Zollunterschiede oder Kontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien, um die britische Union zu schützen. Das verlangen die evangelisch-konservative DUP und rechte Brexiter in der konservativen Partei, die auf die Einheit des Königreichs bestehen. Da muss ich dazu sagen, außer wenn es um moralische Fragen geht, muss gesagt werden, wie die gleichgeschlechtliche Ehe oder das Abtreibungsrecht. Ne? Das gibt es beides in Nordirland nicht. Gibt es auch in der Republik Irland und in Großbritannien. Dass es keine Unterschiede geben soll zwischen Großbritannien und Nordirland, führt zur Ausweitung des Backstops auf das gesamte Königreich. Und die dritte Forderung von Theresa May ist keine Zollunion mit der EU und keine Bewegungsfreiheit natürlich, damit das Königreich eine eigene Außenhandelspolitik betreiben und somit eigene Handelsverträge unterzeichnen kann. Nun, die einfache Logik besagt, dass man gleichzeitig höchstens zwei dieser drei Bedingungen erfüllen kann, nicht aber alle drei. Die DUP und ihre Verbündeten behaupten, dass man technologische Lösungen für Kontrollen an der inneririschen Grenze verwenden könnte. Mit Hilfe, es muss gesagt werden, einer noch nicht existenten Technologie. Und der Anwärter auf die Führung der konservativen Partei, wahrscheinlich der nächste Premierminister Boris Johnson, hat diesbezüglich die Grenze in Irland mit Londoner Stadtbezirksgrenzen verglichen, wo Autoschilder abgelesen werden, damit eine Stadtgebühr erhoben wird. Wie die meisten seiner Art versteht er nicht das Geringste über Irland. Das Einzige, was Londoner Stadtbezirksgrenzen mit der Grenze in Irland gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass es Häuser gibt, in denen die Bewohner diesseits der Grenze schlafen in ihrem Haus und dann jenseits der Grenze noch im selben Haus frühstücken, da die Grenze quer durch das Haus läuft. Oder ich gehe zumindest davon aus, dass es das auch in London gibt. Das gibt es auf alle Fälle in Irland an der Grenze. Außerdem muss man beachten, dass die Menschen, die entlang der Grenze wohnen, diese gar nicht wollen. Ich zeige jetzt eine Karte mit den Wahlergebnissen zum britischen Parlament 2017. Wie Sie sehen, wurde in jedem einzelnen Kreis entlang der Grenze ein Mitglied der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin gewählt. an der Grenze selbst will man sie nicht. Man will sie einfach nicht. Und außerdem meint man da, das sei keine irische Grenze, sondern eine britische Grenze in Irland. Tatsache ist, dass Grenzeinrichtungen und Kontrollen in Irland die Gefahr mit sich bringen, dass die Gewalt zurückkommt. Der Nordirland-Sprecher der britischen Labour-Partei, Stephen Pound, meinte in einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4, dies sei für das irische Volk eine Frage von Leben und Tod. Und ich zitiere, und ich habe das selber übersetzt: Schauen Sie sich mal die Grenze an, 302 Meilen lang. Und wenn Sie denken, dass eine Kamera auf einem Mast einen Sicherheitsalarm bieten kann, dann wird sie zum Ziel. Und wenn man ein Ziel aufstellt, muss man es verteidigen. Und wenn man einen Verteidiger hat, braucht man jemanden, der ihn beschützen wird. Bald hat man uniformierte britische Grenz- oder Zollbeamten an der irischen Grenze. Machen Sie das, und ich bin nicht hysterisch, wenn ich es sage, ist der Friedensprozess zu Ende, sobald man uniformierte Truppen an der Grenze hat. Und das Ende des Friedensprozesses stellt eine gewaltige Bedrohung für ganz Irland dar. Die Idee, man könnte so verfahren wie an der schwedisch-norwegischen Grenze, was auch von einigen rechten Brexitern in Großbritannien vorgeschlagen wird, tat er pauschal ab. Diese Grenze schließt um 22 Uhr. Und es gibt mehr Grenzübergänge in Irland als entlang der gesamten schwedisch-norwegischen Grenze, meinte er. Es gibt auch, wohlgemerkt, mehr Grenzübergänge in Irland als entlang der gesamten EU-Ostgrenze. Die Chancen einer technischen Lösung, die nicht auffällig wäre, hat eine Kollegin in Galway mit diesem Venn-Diagramm dargestellt. Links die Befürworter einer technischen Lösung, rechts Menschen, die schon mal an einem großen technologischen Projekt beteiligt waren. Wie Sie sehen, überschneiden sich die Gruppen nicht. Und ich komme jetzt zur Identität zu sprechen. Warum ist es wichtig, dass keine harte Grenze entsteht? Weil es um einen Kernaspekt der menschlichen Existenz geht, nämlich die Identität. Es gibt zwei Hauptbevölkerungsgruppen in Nordirland. Die einen halten sich für Iren, die anderen halten sich für Briten, und die Grundlage des Friedens ist die gleichberechtigte Anerkennung dieser Tatsache. Die in den Brexit-Debatten in Großbritannien 2016 übrigens überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Der Streit in Nordirland, der mehr oder minder seit der Kolonisierung Anfang des 17. Jahrhunderts währt, ist kein lokaler Glaubenskrieg, in dem London die Rolle des Schiedsrichters spielt. Dass man derlei Berichterstattung in aller Welt, auch in Deutschland, liest, zeigt nur, dass Berichte aus Nordirland erst einmal über London gefiltert werden, ehe sie weitergegeben werden. Es geht stattdessen um Identität und politische und kulturelle Zugehörigkeit. 1998 hat man Frieden gestiftet mit der Idee, man solle des oder der anderen Identität auch institutionell respektieren. Man respektiert den Menschen nicht, wenn man ihn mit einer Bombe oder einer Kugel auf einer Demonstration oder im Pub oder gar zu Hause vor den Kindern schwer verletzt oder gar tötet. Und man respektiert ihn kaum mehr, wenn man ihn zur Auswanderung treibt oder zur Armut verdammt, ihn weder arbeiten noch wählen lässt und dasselbe auf seine Kinder warten lässt, nur wegen seiner religiösen oder nationalen oder sonstigen Identität. Es wäre die einfachste Lösung natürlich, wenn alle Nordiren sich als Iren bezeichnen würden oder sich für Briten hielten. Also einfach ist es nicht. Zwar gibt es zwei Hauptgruppen, es gibt auch welche, die sich sowohl britisch als auch irisch fühlen, andere wiederum, die nordirisch sind oder nordirisch und britisch oder nordirisch und irisch, um von europäisch ganz zu schweigen. Eine Umfrage in Nordirland im Juni letzten Jahres über Identität ergab folgendes Ergebnis und man konnte mehrere Identitäten ankreuzen. Und da sehen Sie links, also irisch 59, nordirisch 58, europäisch 57, britisch 47. Eine gleichzeitige Umfrage in Großbritannien ergab folgendes für eine britische Identität. In England 82%, Wales 79%, Schottland 59%. Und Nordirland 47. Das ist in Ordnung. Hauptsache, sie genießen alle die gleichen Rechte. Aber der Brexit macht es um ein Zigfaches schwieriger. Wer Brite ist und EU-Bürger bleiben will, kann das nicht. Es sei denn, er hat das Recht, einen EU-Pass zu erwerben. Das kann jeder Nordire, aber nicht nur jeder Nordire fühlt sich irisch. Aber auch mit einem irischen Pass ist die Frage nicht gelöst, wenn man in Nordirland wohnt. Da man dann ein EU-Bürger ist, wohnhaft im eigenen Lande, aber außerhalb der EU. Was zur Folge hat, dass man praktisch nicht in den Genuss aller Rechte kommen kann, die einem als EU-Bürger zustehen. Zum Beispiel sich auf die Charta der Grundrechte der EU berufen. Das ist und bleibt wahr, zumindest solange Nordirland im Vereinigten Königreich bleibt. Ein kleiner Erfolg für Irland war übrigens die Zusicherung, die der letzte irische Premierminister von der EU geholt hat, dass im Falle einer Wiedervereinigung Nordirland, ähnlich der DDR damals, automatisch Teil der EU wird. Ich habe keine Lösung für dieses Problem oder gar für das Problem des Brexit überhaupt, aber ich werde ja zum Schluss einige Gedanken über das Weitergehen bieten. Als erstes bin ich zum Schluss gekommen, dass ein zweites Votum im Königreich nicht wünschenswert ist. Auch wenn man sich wünscht, die Briten, und das wünsche ich mir, die Briten hätten sich 2016 anders gestimmt. Es spricht alles dafür, dass die allermeisten Briten derselben Meinung sind wie vor 3 Jahren. Und auch wenn genug Leute es sich anders überlegen würden, würde das Ergebnis höchstwahrscheinlich auch diesmal knapp ausfallen. Was nur zur Folge hätte, dass gleich am nächsten Tag die Kampagne um ein drittes Votum anfangen würde. Und ein viertes und ein fünftes. Die dadurch entstandene langwährende Unsicherheit nützte weder der EU noch dem Königreich selbst und erst recht nicht Irland. Uns allen zuliebe, und ich sage es wirklich schweren Herzens, ich wünsche mir, die hätten nicht dafür gestimmt, sollte man sie einfach gehen lassen. Und wenn sie in 10 oder 20 Jahren noch kommen wollen, gut, soll man sie begrüßen. Ich vermute aber auch, dass so oder so der Austritt aus der EU zum Ende des Königreichs führt. Dass aber, wenn der Anfang vom Ende kommt, es dann nicht in Irland kommt. Ich spreche natürlich von Schottland. Satte 62% der Schotten haben 2016 für Remain gestimmt. Und die schottische Nationalpartei ist nach 12 Jahren immer noch an der Macht in Edinburgh. Diese Partei fordert die Unabhängigkeit innerhalb der EU, auch wenn manche Nationalisten EU-Gegner sind in Schottland. Es gibt eine breite Mehrheit, auch jenseits der Nationalpartei, für die EU und das ist wichtig. Als 2014 bei der Volksabstimmung um die Unabhängigkeit in Schottland 55% für den Fortbestand der Union mit England stimmten, hatten Unionisten argumentiert, dass man nur innerhalb des Königreichs in der EU bleiben konnte. Weil zum Beispiel Spanien wegen der eigenen Schwierigkeiten mit Separatisten in Katalonien ein Veto gegen den Beitritt Schottlands einlegen würde. Weniger als 2 Jahre später haben die Engländer mehrheitlich beschlossen, dass Schottland gegen seinen Willen die EU mitverlassen muss. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen das Königreich in seiner jetzigen Form fortbestehen wird. Es bliebe dann in der britischen Union neben den Engländern nur noch, wie es der amerikanische Komiker Jon Stewart 2014 ein bisschen unfair formulierte, der einzige Teil Englands, der einzige Teil Irlands, der euch nicht hasst, und Wales. Schaut mal auf die Landkarte der Inseln, das habe ich meine Kinder zeichnen lassen. Schaut mal auf die Landkarte der Inseln, sieht man, wie widersinnig diese Karte aussieht. Mit Nordirland ähnlich der Gegend um Kaliningrad auf der Karte Russlands. Und in Nordirland ändert sich vieles. Man wird mit der Zeit weniger religiös. Bei Wahlen gibt es keine Mehrheit mehr für die Unionisten, allerdings auch noch keine Mehrheit für die sogenannten Nationalisten, die die Wiedervereinigung Irlands bestreben. Die Mitte ist in den letzten Jahren stärker geworden. Allerdings handelt es sich dabei immer noch um weniger als 20% der Wähler. Ob die Mitte ihren Höhepunkt erreicht hat, wird sich noch zeigen. Die nordirische Wirtschaft ist aber die größte Herausforderung. Zu Zeiten der Teilung Irlands war die Gegend um Belfast ein industrielles Kerngebiet. Heute ist Nordirland ein Randgebiet, das in Höhe von über 11 Milliarden Pfund jährlich vom britischen Staat subventioniert wird. Eine Summe, deren Richtigkeit von vielen bestritten wird, aber so oder so sehr hoch ist. Solange das Geld fließt, würde man bei einem Volksentscheid wahrscheinlich mehrheitlich für Großbritannien stimmen. Was ist aber, wenn ein Restkönigreich ohne Schottland und EU reif zur Ausbeutung durch ein Handelsabkommen mit den USA ärmer wird? Und ein Handelsabkommen mit den USA wird schon Ausbeutung bedeuten. Das machte Trump und seine Anhänger letzte Woche klar bei seinem Besuch in Großbritannien. Ich schätze, keine restbritische Regierung würde sich im Süden England Stimmen holen mit einem Versprechen, Subventionen an nordirische Bauern zu bezahlen, anstatt an die eigenen Wähler. Und wie verhielt es sich mit der britischen Identität? Vor etwa 7 Jahren behauptete der damalige Labour-Vorsitzende Ed Miliband, die Engländer müssten mehr über die eigene Identität sprechen und meinte auch, wenn die Schotten aus dem Königreich ausscheiden sollten, dann wären sie keine Briten mehr. Da hat er aber voll am Ziel vorbeigeschossen, meine ich. Als nationaler Begriff wurde britisch Anfang des 17. Jahrhunderts aus Römerzeiten hergeholt, nachdem der schottische König Jakob VI. Als Jakob I. auch König von England wurde. Auf der einen Seite muss man gestehen, dass alle nationalen Identitäten gewissermaßen moderne Erfindungen sind. Natürlich. Aber die britische ist von Anfang an eine Multinationale gewesen, die sich als Nationale ausgibt. Britisch sein ohne Schotten entspricht in etwa verheiratet sein ohne Ehepartner. Wo bleiben dann, wenn es soweit ist, diejenigen Nordiren, aber die sich britisch fühlen? Das zieht, glaube ich, zwangsläufig eine Neuorientierung nach sich. Aber das Ausscheiden eines Landes aus der EU, ein erstmaliges und hoffentlich einmaliges Ereignis, zwingt uns alle zum Nachdenken. Wohin mit der EU? Ist sie ihren Bürgern nah genug? Was sind die positiven Argumente dafür? Argumente, die 2016 von den Remainern in Großbritannien hätten gebracht werden sollen, anstelle des Project Fear, die Angst. Es könnte bei aller Unzufriedenheit außerhalb der EU schlimmer sein als drin, reicht nicht aus, wie die britischen Remainer erfahren haben. Als Kenner der deutschen Geschichte weiß ich ganz genau, was die meisten Deutschen und viele andere auf dem europäischen Festland diesbezüglich motiviert. Ich weiß auch als Ire, dass unser Land im Süden seit 1973 und im Norden seit den 90er Jahren weltoffener und reicher geworden ist. Aber Reichtum und Gedächtnis sind nicht alles. Die Erinnerung an die Kriege des 20. Jahrhunderts wird bald nicht mehr in den Gehirnen lebender Menschen, sondern nur noch in Büchern und Filmen zu finden sein. Aus irisch-europäischer Perspektive frage ich mich nach dem Brexit nicht nur, wohin es mit meinem Land geht, sondern auch, wohin es mit der EU geht. Der Brexit fordert von allen in Irland eine Neuorientierung, meine ich. Die Republik wird sich tiefgehender mit einer EU beschäftigen müssen, in der es das einzige englischsprachige Land ist und dazu ein sehr kleines Land. Das erfordert eine tiefgründigere Beschäftigung im Erziehungswesen mit Fremdsprachen, als es bisher der Fall gewesen ist. Nicht zuletzt, damit man besser neue Märkte aufschließen kann, aber nicht nur aus solchen utilitaristischen Gründen. Die Republik befindet sich in vieler Hinsicht im Wandel. Ich denke dabei beispielsweise an die Einwanderung. In den letzten 20 Jahren ist aus dem Auswanderungsland Irland ein Einwanderungsland geworden. Und es wird eines Fingerspitzengefühls bedürfen, wenn wir gleichzeitig die gute Beziehung zum englischen Nachbarn aufrechterhalten und die Beschäftigung mit dem Rest der EU vertiefen will. Das muss man aber tun. Die Neuorientierung muss aber auch im Hinblick auf die politischen Veränderungen auf der Insel selbst vollzogen werden. Es ist, meine ich, wahrscheinlich, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren und erst recht, wenn Schottland die Union mit England aufkündigt, eine Mehrheit in Nordirland für die Wiedervereinigung geben wird. Das ist zwar nicht zwangsläufig der Fall, aber ich vermute, es wird so sein. Bevölkerungsmäßig handelt es sich heute, anders als bei der Gründung des nordirischen Staates, um zwei Minderheiten, eine katholische und eine protestantische, eine unionistische und eine nationalistische, wobei diese Begriffe für mich schwierig sind, weil das sind britische Nationalisten auf der einen Seite und irische Nationalisten auf der anderen Seite, aber viele sind nicht mal nationalistisch im richtigen Sinne. Und demografisch geht das nur in eine Richtung, wie die Zahlen der letzten Volkszählung zeigen. Die Wahlergebnisse zeigen es auch. Unionistische, pro-britische Kräfte haben in den letzten Jahren bei Wahlen weder in ihrer einstigen Hochburg Belfast noch in Nordirland insgesamt eine Mehrheit der Stimmen holen können. Die Republik ist aber nicht auf die Wiedervereinigung vorbereitet. Das ist mit die Hauptarbeit, die nach dem Brexit in der Republik durchgeführt werden muss. Nordirland ist schon immer im Königreich eine relativ unwichtige Angelegenheit gewesen. Auf der anderen Insel und nicht sehr viele Einwohner, außer wenn Bomben hochgingen, muss ich sagen, weil Nordirland erst 3% der Bevölkerung ausmacht im Königreich. In einem vereinten Irland jedoch, wie am Nordirland, 30% der Bevölkerung. Was zu einer gewaltigen Betriebsstörung, wenn ich es so formulieren darf, im politischen Leben der jetzigen Republik führen könnte. Der Unterschied zu Deutschland 1989 und 1990 ist jedoch, dass niemand in Irland behaupten kann, dass es aus heiterem Himmel kommt. Man hat jetzt die Chance, sich vorzubereiten. Und die EU hat da auch eine Rolle zu spielen, die sowohl finanziell als auch integrativ sein soll. Das ist die wirkliche Neuorientierung für ganz Irland. Und man sollte die Chance nehmen. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn sich Nordirland als Teil des Vereinigten Königreiches nicht sinnvoll aus der Europäischen Union lösen lässt, dann könnte es sich aus UK lösen und mit der Republik Irland vereinigen. Das ist es, was unser Redner, der Germanist und stellvertretende Unipräsident der University of Ireland in Galway, was Paul O'Doherty mit seinem Vortragstitel meint. Der Brexit, eine Neuorientierung für ganz Irland. Dabei tut er nicht so, als könne das mit einem Federstreich geschehen. Vielmehr müsste so ein Schritt politisch, gesellschaftlich, gründlich diskutiert und vorbereitet werden, von allen Seiten, was seiner Ansicht nach aber gerade nicht passiert. Allerdings das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998, das lässt diese Möglichkeit zu, wenn sich denn die Mehrheit der Nordiren dafür ausspricht. Das ist eine ziemlich spannende gesamtirische Perspektive, die der Redner da aufgemacht hat, finde ich. Gehalten hat er seinen Vortrag auf Einladung des Einstein-Forums Potsdam am 12. Juni 2019. Morgen Abend wollen wir hier im Hörsaal ein ganz anderes Fass aufmachen. Für Freitag, für den 20. September 2019, rufen die Fridays for Future weltweit zu Demos auf. Das ist ein Anlass für uns, die Geschichte des Protestes in Deutschland genauer auszuleuchten. Ich freue mich, wenn ihr auch dann mit dabei seid. Für heute ist Katja Weber raus. Bis bald hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.